wenn man jetzt ein Meme bräuchte, um unsere Abwesenheit zu erklären, dann wäre das ganz gut aus Pulp Fiction.
John Travolta.
John Travolta, der sich umguckt. Wo waren wir?
Wo bist du?
Wo bist du? Wir sind wieder da.
Hey!
Herzlich willkommen zum Filmmagazin, Folge 111.
Lukas, wo warst du denn?
Ja, hier.
Bei dir zu Hause?
Ja, bei mir zu Hause.
Aber es ist nichts aufgenommen.
Nee, nichts aufgenommen. Wir sind wieder da nach langer Abstinenz. Und zwar März, glaube ich, war die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass ihr wieder da seid und uns auch über die längere Abwesenheit treu geblieben seid. Wir haben die letzte Folge am 12. März veröffentlicht und haben dann nichts mehr gemacht.
Ja, es kam ein bisschen was dazwischen, beruflich, privat, und dann war irgendwie auch Sommerloch und irgendwie ist, ja, wir haben ja auch beide auch so joblich dann sehr, kann man sagen,
sehr eingespannt.
Eingespannt gewesen, und deswegen ist es irgendwie passiert. Aber wir wollen das Filmmagazin nicht aufgeben.
Nein.
Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das wieder, es geht wieder los.
Ja.
Diesmal auch wöchentlich soll es wieder auf jeden Fall starten. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir das Konzept eigentlich ein kleines bisschen nur anpassen, nicht groß. Wir kehren sozusagen zurück ein bisschen. Es gibt wieder zwei Geschichten pro Folge. Wir werden das Ganze aber etwas kommunikativer gestalten, sagen wir mal, wo wir einfach ein Thema mitbringen, uns ein bisschen vorher auf jeden Fall informieren und auch interessante Fakten, Gesprächspartner vielleicht auch mitbringen oder Zitate, über die wir reden können. Aber dann wollen wir so ein bisschen einfach drüber reden über ein bestimmtes Thema und so uns auch ein bisschen Freiheit geben, die Themen zu gestalten und auf jeden Fall auch zeitlich, dass wir das dann besser stemmen können, weil wir doch beide beruflich sehr eingespannt immer noch sind und deswegen das Filmmagazin auf jeden Fall weitermachen wollen, aber es manchmal eben nicht möglich war mit dem Aufwand, den wir teilweise in die Folgen gesteckt haben, da wirklich wöchentlich oder zweiwöchentlich was zu produzieren.
Wenn ihr uns schon länger hört, dann habt ihr ja schon einige Formatumstellungen mitgemacht und auch immer so gemerkt, dass wir uns manchmal auch orientiert haben, so ein Stück an der Richtung, in die jetzt so die Podcast-Landschaft geht oder wie es so on Vogue ist, und haben da auch mit auch viel Spaß gehabt, viel gelernt auch. Und ich glaube, jetzt ist so der Punkt, wo wir sagen, hey, wir machen das einfach, weil es uns wichtig ist nebenbei, und gucken mal, was bei rauskommt.
Ja.
Ich glaube, so sind wir an die Geschichte rangegangen und haben auch gleich eine neue Website aufgesetzt. Also wenn ihr diese Folge hört und die über euren Podcatcher hört oder bekommen habt und sonst nicht regelmäßige Besucher auf unserer Website seid, es lohnt sich, guckt mal vorbei. Wir haben es so ein bisschen visuell ansprechender gestaltet und ansonsten
filmmagazin.audio.
Wie immer, wenn ihr Anregungen, Kritik habt, ihr könnt dort auch direkt kommentieren unter den Folgen oder aber ihr schreibt uns eine mail@filmmagazin.audio, das funktioniert weiterhin. Twitter, Instagram ist eine ganz gute Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Facebook nicht mehr so, wir haben uns jetzt dazu entschieden, das ein bisschen low-key zu fahren, nicht, dass wir jetzt Facebook.
Und ihr seid ja auch sowieso nicht auf Facebook.
Ja, genau.
Also, nicht, dass wenn wir ihr mal ehrlich
jemals,
seid.
Jemals Facebook-Power-User gewesen sind, außer 2009. Aber das bringt uns aus unserer Sicht einfach nichts mehr. Also, wenn ihr uns schreibt, dann gerne bei Twitter oder bei Instagram oder per Mail oder hier in den Kommentaren auf filmmagazin.audio. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen. Wir sind Lukas und Martin. Ich bin Lukas, du bist Martin. Wir sind zwei Journalisten aus Dresden und wir machen hier seit mittlerweile 7 Jahren, glaube ich, das Filmmagazin. Das hat sich immer ein bisschen verändert. Es waren auch mal andere Leute mit dabei. Und aber dieses Format gibt es seit 7 Jahren und jetzt eben wieder etwas anders. Aber das lebt auch so ein bisschen von der Veränderung.
Absolut. Ich glaube, so alle halbe Jahre machen wir irgendwie das Konzept ein kleines bisschen, stellen wir ein kleines bisschen um. Aber was bleibt es eigentlich immer, dass wir uns Filme so ein bisschen aus der gesellschaftspolitischen Richtung anschauen. Manchmal aktuell, manchmal auch ein bisschen in die Vergangenheit geblickt oder in die Zukunft geschaut.
Ja.
Was so demnächst passieren könnte. Deswegen, das bleibt uns auch auf jeden Fall erhalten, weil es das halt am Film und an Serien interessieren, wie sie entstehen, warum sie so entstanden sind, wie sie wirken und was es so für verrückte Dinge gibt. Deswegen, da bleibt uns auf jeden Fall erhalten, wenn euch das auch interessiert. Und deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt fertig mit dem Vorgeplänkel. Wir können, glaube ich, einsteigen in meine Geschichte.
Ja.
Denn ich habe vor kurzem die dritte Staffel von The Boys mir angeschaut. Ich weiß nicht, kennst du diese Serie?
Ich kenne The Boys. Ich habe die erste und die zweite Folge, glaube ich, geguckt irgendwie. Amazon Prime, ne?
Genau.
Und es sind auch einige SchauspielerInnen dabei, die man kennt. Und das Grundsetting geht ja irgendwie darum, dass es gibt ja Superheldinnen und Superhelden.
Mhm.
Und die sind aber auch ganz schöne, können auch schöne Arschlöcher sein.
Genau, das ist im Prinzip so das Watchmen-Genre, nenne ich es mal. Ne? Was wäre, wenn es Superhelden gäbe und was wäre, wenn sie Arschlöcher wären? Mhm. Da gibt es ja auch mit Invincible auch noch eine andere Amazon Prime-Serie, die das sich auch
anschaut. Die habe ich gesehen, das wird gezeichnet. Ne?
Genau, dieses gezeichnete Boys ist dann basiert auch auf einem Comic und wurde dann jetzt real verfilmt von Amazon. Und die ist jetzt, vor kurzem gab es das Finale der dritten Staffel, ja. Aber du hast die ersten zwei Folgen gesehen, das heißt, gab es irgendeinen Grund, warum du nicht weitergeschaut hast?
Hat mich einfach dann, also manchmal gibt es keinen Grund, also es hat mich dann einfach nicht so gecatcht. Ich glaube aber, also wenn ich es weitergucken würde, würde es mich, glaube ich, dann wieder kriegen, weil die war schon qualitativ ziemlich hochwertig und hatte auch so ein paar, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist schon lange her, ich glaube, das war, als die erste Staffel rauskam, vor drei Jahren, dann vier Jahren, ne? Die hatte so ein paar... ich sag mal, Dark-Humor-Momente, die ganz cool
sind. Absolut. Deswegen auch auf jeden Fall, ich werde über die Serie sprechen, aber jetzt nicht im Detail große Plot-Twists oder Sachen erzählen, aber es wird natürlich dadurch, dass es jetzt um die dritte Staffel geht, auch Charakterentwicklungen durchaus sehr angesprochen und auch Charaktere, die vorkommen. Das kann ja auch schon ein Spoiler sein, deswegen für alle Leute, die davon gar nichts hören wollen oder sich die dritte Staffel noch erst angucken wollen, die sollten vielleicht dann noch warten. Wie gesagt, es wird jetzt nicht allzu groß darum gehen, aber seien wir schon mal vorgewarnt. Ich werde mich aber zurückhalten, weil es gibt eine Sache jetzt, die in der dritten Staffel passiert ist, die so ein bisschen außerhalb der Serie passiert ist, was ich sehr, sehr spannend fand und auch ein Aspekt, über den wir schon mal gesprochen hatten. Das ist, wenn Satire zu gut ist, zu gut funktioniert oder nicht erkannt wird. Und ob man das der Serie vorwerfen kann oder nicht.
Ja.
Und das fand ich sehr interessant, weil wir haben es ja auch kurz schon angerissen, die Serie beschäftigt sich damit, was wäre, wenn es Superhelden gäbe und sie nicht so gut wären, nicht die strahlenden sauber Männer und sauber Frauen wären, die wir eigentlich aus den Comics größtenteils kennen. Weil es gibt in dem Universum von The Boys, gibt es dann diesen einen zentralen Konzern, Ward heißt der, der diese Superhelden vermarktet. Und das ist dann quasi die Serie, eine große Satire auf Amazon eigentlich so ein bisschen auch, was schon mal ein Paradox ist. So ein Megakonzern, der einfach das gesellschaftliche und politische Leben bestimmt. Also diese Superhelden werden halt auch eingesetzt oder Politiker wollen diese Superhelden auch haben, um für einen Wahlkampf zum Beispiel. Und da hat dann dieser Konzern einfach enorme Macht über das gesamte Land. Und sie werden natürlich auch für Produkte eingesetzt. Also es gibt immer wieder Werbespots, wo dann die Superhelden bestimmte Produkte in die Kamera halten und man bekommt halt den Blick hinter die Kulissen, wie das alles vonstatten geht und was das große, der zentrale Bösewicht der Serie ist ja Homelander, der dann quasi Superman darstellt, auch wirklich mit Cape, was in den amerikanischen Flaggen dargestellt ist und man erfährt gleich in der ersten Folge eigentlich, dass Homelander der größte Narzisst der Welt ist und auch nicht davor zurückschreckt, in seinem Sinne Leute zu töten, zu hintergehen, zu betrügen. Im Verlauf der Serie wird man auch erfahren, dass er ein Vergewaltiger ist und ansonsten die größten Daddy- und Mommy-Issues der Welt hat und auch wirklich mit Rechtsradikalen auch keine Probleme hat, wenn sie in seinem Sinne agieren.
Die Homelander hat kein Problem mit Rechtsradikalen.
Tatsächlich.
Ja, jetzt nicht gedacht.
Hätte man nicht gedacht, deswegen. Und das ist das Verrückte, ne? Das ist allen klar, dass das der absolute Erz oder der Bösewicht ist. Und es geht dann auch in der dritten Staffel darum, ihn zu töten, ob man das schafft, weil er ist ja im Prinzip Superman und unverwundbar. Und es gab jetzt wirklich dann, in der dritten Staffel kam es jetzt auch, die Charakterentwicklung von Homelander ging dahin, dass er zu Donald Trump wird. Also er redet auch wie Donald Trump. Also er stellt dann quasi fest, weil in den vorigen Staffeln musste er sich immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit natürlich als Saubermann darstellen, der für das Gute kämpft. Und dann quasi hinter den Kulissen dann eigentlich merkt, was er eigentlich denkt. Und jetzt in der dritten Staffel merkt er, dass er einen gewissen Prozentsatz der amerikanischen Bevölkerung kann er auch ansprechen, indem er einfach so spricht und denkt und das in die Kamera spricht, wie er auch wirklich denkt.
Also quasi kommt der Punkt, den wir jetzt in echt auch erreicht haben, dass du einfach alles sagen kannst und machen kannst und das ist immer, es ist nicht okay, aber es ist halt immer, zumindest auf eine gewisse Art massentauglich dann und du existierst sozusagen politisch weiter, selbst wenn du bestimmte Sachen
deswegen
sagst.
Deswegen kannst du auch nicht enthüllt werden oder so, dass dort Donald Trump ein Sexist ist oder so.
Ja.
Das ist klar.
Und
deswegen mögen ihn seine Fans halt auch. Und genau das macht Homelander auch. Und der hat dann auch wirklich so eine Fox News Sendung, wo er über das Land spricht und auch sagt, aber trotzdem sagt, die Medien sind die Verschwörer im Hintergrund. Es gibt irgendwelche nebulösen Eliten, die das Land kontrollieren, obwohl er der mächtigste Mensch der Welt ist und er das quasi die Macht hat, aber er hinterfragt sich natürlich nicht, sondern es gibt irgendwelche Eliten, die auch nie genau sagt, wer das sein soll, sondern die so nebulös wirklich im Hintergrund agieren. Mhm. Und wenn dann irgendwelche Feinde auftreten, die ihn herausfordern, dann gibt es, dann sagt er irgendwelche Verschwörungstheorien, dass die ja mit Kinderhandel involviert sind und verbindet doch mal die Punkte hier, man ist das doch passiert, das muss doch das heißen und informiert euch doch mal selber.
Ja.
Der und die machen das. Deswegen ist ganz offensichtlich, dass er Donald Trump quasi sein soll. Das ist auch wirklich vom Macher der Serie auch so intendiert. Der hat das auch, der Eric Kripke, der ist so der Showrunner der Serie, der hat diese Analogien auch offen in Interviews zugegeben, dass das so sein soll. Ja.
Das wusste ich gar nicht, dass der Showrunner ist. Das ist, glaube ich, der Showrunner von Supernatural, die ersten 5 Staffeln gewesen. Was auch erklärt, warum Jensen Ackles dann...
Korrekt, der tritt nämlich dann nach der dritten Staffel auf. Wusste ich auch nicht, aber das erklärt das. Und es kam jetzt wirklich dann raus, dass es einen gewissen Prozentsatz von The Boys-Fans wohl gibt, die die ganze Zeit darauf gehofft haben, dass Homelander ein Anti-Held ist, der sich im Verlauf der Serie quasi wandelt und quasi in
dann plötzlich Redemption Arc bekommt. Ganz große, gute,
ja, und Donald auch irgendwie gut wird und geläutert wird auf irgendeine Art und Weise. Und die sehr sauer darüber sind, dass er jetzt, dass es nicht passiert, dass er immer böser wird und immer noch schlimmer wird. Und dass es gibt in eine Folge in The Boys, da kommt so ein Superheld zweiter oder dritter Klasse, kann man sagen, Blue Hawk, der macht quasi auf Nachbarschaftslevel, ist er Superheld und kümmert sich dort um die Kriminalität und er ist ein weißer Superheld, der vor allen Dingen in schwarzen Nachbarschaften unterwegs ist und dort auch gerne mal unbewaffnete Leute umbringt, weil sie seiner Meinung nach etwas zu schnell gerannt sind oder irgendwie kriminell aussahen.
Ja.
Also man merkt, der ist Rassist und er wird dann dazu auch zur Rede gestellt und muss sich dafür rechtfertigen, warum er denn einen unbewaffneten schwarzen Mann einfach getötet hat. Und das ist dann eine typische Rechtfertigung von einem Rechtsradikalen, der natürlich sagt, Schwarze sind natürlich prozentual, wird dort passieren in schwarzen Nachbarschaften mehr Gewalt und Kriminalität im Vergleich zu weißen Nachbarschaften. Deswegen muss er ja da sein, wo die Kriminalität ist, da muss auch er sein. Oh. Und es ist dann später, sagen dann die Leute, die da dieser Rede zuhören, Black Lives Matter zu ihm und er entgegnet Soup Lives Matter, also Superheldenleben zählen ja auch und alle Leben müssen doch zählen und nicht nur schwarze Leben müssen zählen. Und das ist ja auch eine ganz klassische Argumentation von Rechtsradikalen auch im heutigen Amerika, ne, die sagen All Lives Matter und was sie damit ja eigentlich sagen wollen, ne, dass dieses und damit ja eigentlich davon ablenken wollen, was die eigentlichen Probleme sind. Und es gibt dann halt auch, wo diese Folge rauskam, wo diese Blue Hawk Rede online ging, dass es da auch Leute gab, die gesagt haben, ja, ich fand diese Rede eigentlich gut, was der gesagt hat, was der Blue Hawk gesagt hat. Und nur, wo er dann am Ende ausgetickt ist und dann die Leute wieder verprügelt hat, das fand ich dann wieder ein bisschen komisch. Aber eigentlich, was der gesagt hat, das stimmt doch. Und das fand ich irgendwie auch dann sehr faszinierend. Das hat dann auch einer der Drehbuchautoren aufgegriffen, dass es da diesen wirklich Prozentsatz, wie groß, ist natürlich auch schwierig, und die sind auch vor allen Dingen auf Reddit sich ausgedrückt, wie viele das jetzt wirklich sind und ob das ist natürlich auch eine lautstarke Minderheit einfach. Die machen wahrscheinlich nur einen ganz kleinen wirklich Prozentsatz der ganzen Fans aus, weil die meisten Fans verstehen, dass das Satire ist und dass das die Bösen sind und dass man das nicht übernehmen sollte, diese Denkweisen. Aber es gibt dann doch Leute, die diese Boys schauen und die Satire wohl nicht verstehen und einfach das gut finden, was dort passiert. Und da ist dann wirklich meine Frage, kann man das der Serie vorwerfen? Dass, wie sie ihre Satire gestaltet, dass sie nicht wohl nicht immer funktioniert und dass man das auch genauso für wahrnehmen kann, was dort passiert. Ne, und das ist dann, es gab auch nämlich auch schon 2020 während der Wahlkampf, während einer Trump-Wahlkampf-Veranstaltung, da gab es auch Leute, die in einem Homelander-Kostüm aufgetreten sind mit Donald Trump-Maske.
Okay.
Und wo du dann auch fragst, hä, wie passiert das? Weil es so offensichtlich, das ist, also weiß ich nicht, wenn man es ein bisschen übertreiben würde, wenn man irgendwie quasi ein Hitler-Kostüm und darauf dann Donald Trump montieren würde, das auf einer Wahlkampfveranstaltung, die für Donald Trump ist, das würde ja auch eigentlich keiner machen, der bei Trost ist, nee, oder? Also
richtig.
Es ist dann die Frage, wie ob die Serie irgendwie gescheitert ist, in der Art und Weise, würdest du, also das finde ich dann irgendwie, dass die Frage, weil die Serie ja auch sehr gewalthaltig ist und irgendwie gleichzeitig so ein bisschen beides haben möchte, so hat auch der Guardian argumentiert in einem Artikel, die das aufgegriffen haben, die so ein bisschen diese Kontroverse, wenn man das so nennen möchte, dass die vielleicht nicht konsequent genug ist, weil die einerseits das Superhelden-Genre parodiert und auch die amerikanische Politik parodiert, aber gleichzeitig auch so super viel Gewalt, Superheldenkämpfe und so ein edgy Humor, wie du es auch am Anfang gesagt hattest, und diese Grenzüberschreitungen ja mit reinbringt, weil dann Leute platzen und Köpfe platzen. Ja. Und dass es dadurch einfach auch für Leute interessant ist, die das genauso für wahrnehmen und das gut finden, was Homelander macht und sagt.
Das ist, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch schon öfter mal waren, wenn wir uns unterhalten haben, wo wir überlegt haben, wir müssten eigentlich mal eine Folge zu dem Thema machen. Filme und Serien, die Nazis schauen. Weil das trifft dann natürlich auch immer Sachen, die entweder ganz anders sind oder die das überhaupt nicht intendieren. Ne? Das ist ja das klassische Beispiel, haben wir auch schon öfter gesagt, mit Matrix und den Blue Pillen, also Red Pillen in dem Fall dann, wo man jetzt nun wirklich den Macherinnen nicht vorwerfen kann, dass es da in irgendeine Richtung geht, sag ich mal. Was sie ja jetzt in dem neuesten vierten Matrix-Teil sozusagen, oder zumindest eine von beiden, Lana hat es ja, glaube ich, gemacht, ne, den Film.
Ja, genau.
Ja, auch aufgreift so ein bisschen. Da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden, eine Folge machen, weil das ist halt, das ist ein spannender Punkt einfach. Ja. Ne?
Also, dass die, an sich kann ja Kunst nichts dafür, wenn es aus dem Kontext irgendwie gerissen ist und falsch verstanden wird.
Nee, genau. Ja. Und also, wo sind dann, man hat natürlich irgendwie Grenzen, ne? Wenn du natürlich jetzt irgendwie, weiß nicht, einen Propagandafilm machst, dann ist es ein Propagandafilm am Ende und dann kann man dich vielleicht auch dafür verantwortlich machen. So, aber wenn du Gesellschaftskritik machst, dann gibt es ja bestimmte Punkte, die durchaus diskussionsfähig sind, ne? Und die dann aber auch anschlussfähig sind für bestimmte Kreise, logischerweise, das gut zu finden. Und dann ist die Frage, nur weil das eine bestimmte Klientel auch gut findet, wertet das Produkt ab?
Ist das die Frage, ja. Also ich habe mir dann auch gedacht, ob das jetzt die Satire schlechter macht, weil die Satire von The Boys ist ja auch sehr Holzschlaghammer. Ne? Das ist ja absolut eindeutig für jeden, dass Homelander Donald Trump dann irgendwann ist, weil er auch genau die Worte benutzt. Ob man da nicht genau dadurch die Satire nicht schwächer macht. Und dass man nicht eher und dann halt, und dadurch halt eben Fans von ihm auch irgendwie angezogen werden. Dadurch, dass man es so mit dem Holzschlaghammer macht. Und dass, sondern so, und dass es so offensichtlich ist, dass man die Satire vielleicht nicht so kugelsicher gestalten sollte, vielleicht offener, also ich weiß nicht, dass man das aktiv offener lässt und dass es dadurch schwieriger ist zu interpretieren.
Tja, das ist halt auch mal die große Diskussion, wenn für jeden irgendwie und jede was dabei ist, dann sagt man natürlich keine, also dann hat man natürlich keine Wertung, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja dann auch problematisch wird, wenn du dich als Macher oder Macherin darauf zurückziehst, alle bedienen zu wollen oder für jeden anschlussfähig zu sein und dann zu sagen, naja gut, das, was ihr draus macht, ist eure Sache. Ich äußere mich nicht dazu, wie ich das, da hatten wir es zum Beispiel im Januar bei der Attack on Titan Folge auch dazu. Kann man, wenn man ein Produkt, das dann weltweit erfolgreich ist, auch zur Verfügung stellt oder schafft oder so, kann man sich dann aus der Verantwortung nehmen? Das ist eine gute Frage, auf die ich auch keine Antwort habe irgendwie.
Naja, das ist dann, ob dann die Serie irgendwie aktiv das ansprechen müsste, hey, versteht mich nicht falsch.
Zumal das ja auch so viele Dimensionen hat, weil, ich meine, weißt du, man redet ja auch selten, und das geht uns aber auch zu oft so, wenn man darüber redet, ne? Man redet dann von Regisseurinnen, man redet von Showrunnern, man redet von Autorinnen irgendwie, aber das ist ja nie selten. Ist es wirklich nur eine Person, sondern das sind ja riesige, riesige, riesige Massen an Menschen beteiligt an so Produktionen und auch die Entscheidung treffen. Das ist von so vielen Möglichkeiten abhängig. Du hast ja schon Amazon gesagt, ne? Selbst wenn es eine Parodie auf Amazon ist, da sitzt trotzdem nochmal ein Gremium bei Amazon, die dann sagen, hey, das und das und das und das, und dann müssen wir aber noch das Product Placement mit reinmachen. Das ist nochmal so eine andere Dimension. Also sowas entsteht ja nicht am Schreibtisch einer einzelnen Person. So. Und das macht es nochmal schwieriger, das zu bewerten irgendwie. Ne?
Ja, da kommen immer so ganz viele paradoxe Deutungsweisen irgendwie aufeinander, ne? Dass man das so ganz schlecht fassen kann, wirklich. Und gerade wenn man halt sieht, wie es andere Leute interpretieren und für sich vereinnahmen oder so, dann macht es das irgendwie dann nochmal spannender auf der einen Seite, aber halt auch irgendwie schwieriger, weil man dann gleichzeitig auch sieht, ja, dass es irgendwie dann auch man das so sehen könnte oder dass es irgendwie dann auch Homelander offen ist, dass er als Werbefigur funktionieren könnte für Donald Trump, dass er sagen könnte, ja genau, so sehe ich die Welt und genauso finde ich das auch gut. Und Homelander ist halt, er spricht es halt aus und das finde ich irgendwie toll an ihm. Der sieht die Welt halt in, es gibt die Starken und die Schwachen und die Starken müssen über die Schwachen regieren und die beherrschen. Und wenn ich so denke, dann ist das super.
Ja, ist am Ende ist es halt irgendwie gerade so, dass das auch funktioniert für Leute.
Ja, das ist dann, ich bin dann am Ende auch so, dass die Serie das nicht so wirklich vorwerfen kann, weil das wird nun mal Sachen aus dem Kontext gerissen und man kann es natürlich irgendwie ganz direkt ansprechen. Ist natürlich dann manchmal auch, weiß nicht, ob es die eleganteste Variante ist. Es gibt auch ein aktuelles oder auch ein Beispiel dafür, das ist der Punisher. Die Figur des Punisher. Ja. Ne, das ist ein Marvel-Comic-Held, der so ein rachsüchtiger Ex-Soldat ist, der seine Familie verliert. Die wird getötet von irgendeinem kriminellen Syndikat und der schwört dann Rache und auf die brutalste Art und Weise und der kennt quasi keine Grenzen, um die kriminelle Unterwelt ja zu vernichten, zu foltern, also alles, um seine Ziele zu erfüllen, ist halt so bereit, so ziemlich alles zu machen. Und diese Figur existiert seit den 70er Jahren.
Gibt es auch schon zwei Verfilmungen?
Gibt es auch noch mehr noch. Also es gibt eine Serie mit, John Bernthal.
Der halt hier, der von Walking Dead, ne, am Anfang, glaube ich,
hat er Walking Dead mitgespielt.
Ich glaube schon, ja.
Weiß ich gerade nicht, aber vielleicht. Aber kennt man auf jeden Fall, da gibt es auch Filme, wie gesagt, mit ihm. Und ist so eine ganz klassische Selbstjustizfigur, kann man sagen. Und der hat so ein bekanntes Logo, das ist so ein langgezogener Totenkopf, kann man sagen. Aber diesen Totenkopf sieht man tatsächlich auch häufiger bei Polizisten, Soldaten und auch bei Nazi-Demos tatsächlich. Ja. Also bei der Charlottesville Unite the Right Demonstration von 2017 gab es dieses Punisher-Logo und auch beim Kapitolsturm von 2021 gab es auch Leute, die so ein Banner von ihm genutzt haben, weil eben diese Selbstjustizfigur eben auch offen ist für eine sehr faschistische Auslegung.
Ja,
ne?
zumal er halt natürlich auch, und das ist ja so, das ist ja auch das, wo Punisher immer auch, ich sag mal, triggern will, ist bei der Gewaltdarstellung. Das ist halt eine, würde ich mal sagen, für Marvel-Verhältnisse die gewaltvollste Figur, die es gibt. Und da ist man natürlich dann erst recht anschlussfähig für bestimmte Kreise irgendwie. Und dann
gab es auch jetzt vor kurzem gab es Aufnahmen von Polizisten, die bei dem Uvalde-Amoklauf dabei waren.
Ja, das habe ich gesehen.
Und da hat auch ein Polizist auf seinem Handy geschaut und dort war halt auch ein Punisher-Logo drauf zu sehen, wo dann das Punisher-Logo nochmal eingefärbt war in der US-Flagge mit den Farben und den Sternen. Deswegen, das ist halt auch, muss man sagen, wirklich unter Polizisten sehr, sehr beliebt und das stört auch besonders halt den Punisher Co-Autor Gary Conray, der hat sich schon mehrmals dazu geäußert, wie scheiße er das findet, dass Polizisten und Soldaten das halt und halt auch Nazis das Punisher-Logo benutzen oder diese Figur für sich vereinnahmen und sagen, das ist toll, dass der sich das Gesetz in die eigene Hand nimmt und dass der irgendwie sieht, dass es mit der Gesellschaft untergeht und nimmt jetzt das Gesetz in die eigene Hand, um die Gesellschaft zu erneuern oder so. Und er hat auch zum Beispiel sich da auch dafür eingesetzt, dass man das Punisher-Logo im Sinne von Black Lives Matter einsetzt und hat auch auf Twitter zum Beispiel dafür geworben. Da gab es so einen T-Shirt-Verkauf, wo genau das Punisher-Logo mit, ich glaube sogar eine Regenbogenfarbe mit Black Lives Matter war und er hat gesagt, hier, das ist auch von einem afroamerikanischen Künstler erstellt, dieses Logo, kauft das bitte bei ihm. So, dass er ein bisschen aus den Händen der Faschisten und Nazis und Soldaten und Polizisten nimmt. Was eine Methode ist, ist natürlich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil am Ende können das die Leute trotzdem natürlich für sich verwenden.
Aber dann ist vielleicht so eine Äußerung halt gerade wichtig, ne? Wenn du merkst, oh, das entgleitet, da entgleitet dir vielleicht irgendwas, ne? Und also, ich sag mal, der Punisher ist natürlich zumindest in der Netflix-Serie, also in der Marvel-Serie, ist ja auch keine, also sie kriegen es manchmal nur so halb gut hin, er ist natürlich trotzdem irgendwie der Held, der alle rettet dann am Ende. Aber er ist trotzdem keine Figur, wo ich das Gefühl habe, hey, so will ich auch sein, weil der ist eigentlich verloren von Anfang an. Das ist eigentlich durch. Das Leben ist mit Beginn der Serie eigentlich vorbei. Und er kann halt nichts anderes mehr als Leuten die Schädel einkloppen.
Genau. So. Das hatte auch Conway, der Punisher-Autor, auch mal in einem Forbes-Interview gesagt, dass der Punisher symbolisiert das Scheitern von Recht und Ordnung,
ja,
um die Leute anzusprechen, die vom Rechtssystem im Stich gelassen wurden. Und es kommt ihnen immer sehr dumm und ironisch vor, dass Polizisten etwas übernehmen, das im Grunde ein Symbol von Gesetzeslosen ist.
Ja.
Ne? Deswegen, also er versucht das schon recht stark, das irgendwie das ein bisschen umzudeuten. Und tatsächlich 2019 hat Marvel auch einen Comic veröffentlicht, wo der Punisher auf zwei Polizisten trifft, die das Punisher-Logo auf ihr Polizeiauto oder so gemalt haben. Und der spricht die direkt an und sagt hier und sagt den ganz klipp und klar, ich bin nicht euer Held oder euer Idol. Wenn ihr ein Idol braucht, dann geht zu Captain America. So, und das ist natürlich auch eine ganz 1:1 Ansprache. Ja, das ist natürlich trotzdem, dass dieser Comic hat wahrscheinlich auch nicht alle Polizisten, amerikanische Polizisten angesprochen und Polizistinnen. Aber es ist natürlich auch eine Methode, irgendwie um versuchen, das so ein bisschen einzugrenzen. Ja. Aber am Ende bleibt es natürlich auch immer offen. Und ich hatte dann auch noch eine Newsletter gefunden von dem Autor und Comic-Fan Jonas Lübkert. Der hat das Ganze auch mal aufgegriffen, dieses Boys und Punisher Paradox irgendwie, oder das irgendwie, dass sich halt Leute dann irgendwie Helden vereinnahmen. Und er sieht vor allen Dingen halt die 90er Jahre da irgendwie als einen Startpunkt von dem Ganzen, weil da halt Anti-Helden sehr groß wurden oder immer beliebter wurden. Und dass gerade halt Comic-Helden dadurch halt ein bisschen umgedeutet wurden. Also da gab es ja auch den von 1993 war das, glaube ich, der Comic, wo Superman stirbt, ne, weil Superman als strahlender Held auch nicht mehr so funktioniert und man irgendwie ihn durch den Tod ein bisschen attraktiver machen wollte. Hat auch funktioniert, war auch einer der ist bis heute einer der erfolgreichsten Comics aller Zeiten. Und er wurde dann eine Zeit lang halt durch Alternativversionen ersetzt. Und da gab es dann auch Alternativversionen oder andere Figuren, die den Mantel quasi von Superman übernommen haben. Da gab's
Homelander.
Dann, im Prinzip, da gab es dann halt auch Helden, die dann halt auch Frauen sexuell belästigt haben und so. Ja. Und die waren halt total edgy und so und cool. Ja. Und die haben dann auch das Gesetz so in die eigenen Hände genommen, waren nicht mehr die Saubermänner von Superman. Und das begleitete uns ja auch noch heute, ne, mit Deadpool, dem Joker. Hatten wir auch Figuren, die dann irgendwie halt irgendwie Anti-Helden sind, die man irgendwie halt auch cool findet oder die halt auch offen sind. Ne? Bei den Joker gab es ja auch diese Diskussion, dass er dann halt irgendwie für so eine gewisse Gruppe von weißen Männern, die irgendwie sich, also diese Incels, die sich irgendwie verlassen fühlen und Frauen nicht mehr ansprechen können und die dann auch sehr gerne gewalttätig werden und auch viele Amokläufe der letzten Jahre halt auch in dieser Incel-Kultur entstanden sind. Und da ist der Joker irgendwie so auch eine Symbolfigur für die Leute.
Das stimmt, das ist schon länger so. Ich weiß noch genau, als der Dark Knight damals rauskam und dem Joker ja sozusagen einen neuen Anstrich gegeben hat, muss man mal sagen. Also wirklich einen neuen Anstrich. Da gab es ja auch Merch und das ist auch in so Kreisen. Das ist sehr gefeiert worden. Gerade dieses Why So Serious und so ein Zeug. Ne?
Obwohl er eigentlich auch von Christopher Nolan ja eigentlich bewusst der Joker als Terroristenfigur ja eigentlich etabliert. Ne?
Ja,
so ist es auch als Film zu verstehen, aber er ist natürlich auch super für die Kultur. Und noch stärker halt der Joaquin Phoenix Joker, der ist ja nochmal mehr. Ja. Passt dort noch mehr rein. Aber ja, das ist auf jeden Fall, ne, das ist auch wieder so ein typisches Beispiel dafür, wie das dann Leute aus sich so Versatzstücke wahrscheinlich da rausnehmen, das selber umdeuten, wo man dann das natürlich immer auch der Serien oder dem entsprechenden Produkt irgendwie auch vorwerfen kann, wenn es so offen lässt. Mhm. Also im Falle von Punisher sehe ich es auch eindeutig. Gerade auch, da gibt es, also da würde ich wahrscheinlich noch gewisse Filme noch, gerade den ersten Film aus den 90er Jahren, glaube ich, auch John Travolta als Bösewicht, wo der auftritt. Der ist auf jeden Fall auch sehr, sehr offen für so eine Lesart. Aber das ist natürlich auch immer unterschiedlich je nach Interpretation. Aber da würde ich vielleicht das die ganze Geschichte dann damit enden lassen, weil es gibt ja dann auch eine Watchmen-Serie, die vor einigen zwei, drei Jahren erschienen ist, die ja auch, da ist ja dann auch am Ende der, kleiner Spoiler auch, wo auch Rechtsradikale eine große Rolle spielen und auch gerade der Kuckucksklan. Und da glaube ich, habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass da irgendwelche Leute dann den Kuckuck, vielleicht auch dadurch, dass der Kuckucksklan direkt angesprochen wird, weil die nochmal stärker als Charaktere oder als Figuren in der Gesellschaft bekannt sind, die eigentlich nicht wirklich sympathisch sind oder so, dass ich da jetzt nicht bekommen hätte, dass da irgendwie gesagt haben, ja, die haben eigentlich recht. Na, das spielt auch eine sehr große Rolle in der Serie. Da habe ich eigentlich nicht mitbekommen, dass die groß falsch verstanden wurden, in Anführungszeichen.
Nee, das stimmt. Aber die Serie macht ja auch, also die Serie sagt ja auch relativ klar, was gut und was nicht gut ist, muss man sagen.
Aber lässt ja auch trotzdem viele Interpretationen.
Sie lässt viele Grautöne zu.
Und viele Variationen.
Ja. Also die Serie macht auch, also aus meiner Sicht macht die Serie halt vieles richtig. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Konklusion irgendwie. Die Watchmen-Serie, die irgendwie aus meiner Sicht unterm Radar geflogen ist, in Deutschland zumindest.
Weil's geil.
Weil's geil, genau. Exakt. Also die gab es einfach nicht so richtig. Wer hat die gesehen? Ja. Was total schade ist, weil das hat sie nicht verdient, weil das ist wirklich eine richtig gute Superheldin.
Und da hast du im Prinzip ja auch eine Superman-Figur mit Dr. Manhattan, der auch nochmal ganz anders ausgelegt ist. Und ich glaube, ich kenne auch keinen Dr. Manhattan-Fan, der quasi sagt, das ist irgendwie meine strahlende Symbolfigur.
Ja.
Er ist ja auch total verloren und so. Niemand will wie Dr. Manhattan sein.
Nein, weil Dr. Manhattan ist ja eigentlich auch schon qua, ich sag mal, qua, sie sagen, Grundlage, ne? Du hast ja das, ist ja benannt nach dem Manhattan Project, was ja sozusagen die Wissenschaft bis heute spaltet, also zum Hintergrund, das Manhattan Project war ja sozusagen ein, also in einer Reihe von diesen Projekten, die, wo die Atombombe entwickelt wurde, wo auch unter anderem Albert Einstein mitgewirkt hat, wo dann eben die ethische Frage dahinter steht, oder heute ist diese Manhattan Project Frage ja zu dieser Grundlage geworden, nach der Frage, darf die Wissenschaft so etwas entwickeln, wobei sie genau weiß, dass es dann für eine Bombe beispielsweise, die dafür ausgelegt ist, Menschen zu töten, darf die Wissenschaft das machen? So. Natürlich ist es ein Erkenntnisgewinn. Natürlich hat es viel der Wissenschaft und ich sag mal auch der Medizin genutzt, Kernspaltung mehr zu erforschen und was weiß ich. Aber ist das ethisch, moralisch, ist das in Ordnung oder ist es verwerflich?
Aber es ist komisch, dass es da kein, dass da wirklich nichts mit nicht passiert ist. Ja, klar, es ist gut, dass auch die Atombombe erfunden wurde. Und das, das ist so, wenn du so mächtig bist, dass du dann auch alles machen kannst oder so, dass es keine so Dr. Manhattan-Ultras quasi gibt, die ihnen als Helden sich wirklich
auserkoren haben. Wahrscheinlich, weil es wieder ein bisschen zu abgespaced ist.
Vielleicht
ist ja eine abgespacede Figur einfach. Ja, er ist nicht so gegrounded, weil der Punisher ist ja auch so von seinem Auftreten, von seinem Aussehen her, so das, was man sich gemeinhin als Figur so angelegt, als ein Typ, der ich auch sein könnte. Und Dr. Manhattan könnte ich nicht sein.
Ja. Weil dazu der ist so weit entfremdet, das ist ja auch Teil seines Charakters, dass er sich so sehr von den Menschen und der Erde entfremdet hat, dass er ja sogar auf Mars und auf anderen Planeten dann irgendwann geht, weil er das alles nicht mehr erträgt.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich dann auch dieses Element, was den Charakter dann gleichzeitig interessant macht und auch Aussagen über die aktuellen gesellschaftspolitischen Dinge treffen kannst, aber du machst ihn nicht ganz so anschlussfähig vielleicht.
Ja.
Oder etablierst ihn auf jeden Fall als Figur, die nicht irgendwie als Idol funktionieren könnte.
Er ist halt so transzendent irgendwie, ne? Das macht es vielleicht auch aus, ja.
Aber es ist auf jeden Fall schwierig, weil das auch wieder so von Fall zu Fall ist unterschiedlich. Punisher ist auch wieder was ganz anderes als Homelander, als halt Dr. Manhattan, deswegen. Aber ich finde das immer halt auch spannend, wenn das irgendwie so in Subkulturen irgendwie dann trotzdem passiert, dass diese Leute so vereinnahmen.
Spannend ist, wie man diese Heldenfigur, es sind ja jetzt fast nur Helden, wie man diese Heldenfiguren auch unterschiedlich erzählen kann, ist auf jeden Fall sehr interessant.
Es ist interessant, dass jetzt wenn wir bei The Boys bleiben, dass da die Comics sind auch nochmal ein bisschen anders als die Serie, weil die Comics sind tatsächlich sehr, haben weniger diese Kapitalismuskritik und diese Konzernkritik von Konzernen, die halt dann alles quasi beherrschen und besitzen. Und da ist der Comic tatsächlich ist eigentlich noch krasser, noch nihilistischer, noch brutaler, noch verzweifelt, also sind die Figuren eigentlich noch nur, da wartest du nur darauf, dass den Figuren was Schlimmes passiert und bist gar nicht so sehr an dem Drumherum unbedingt interessiert. Deswegen, das ist dann auch immer noch eine ganz andere Herangehensweise, wo ich dann auch zumindest nicht gefunden habe, dass da quasi schon Fans von dem Comic Homelander gab.
Ja.
Das ist dann halt erst in der Serie passiert, weil da dann auf aktuelle gesellschaftspolitische Dinge eingegangen wird und das integriert wird.
Ja.
Als wenn du so ein, weil in der Comic Homelander ist, so wie ich das jetzt herausgefunden habe, eigentlich nur ein Arschloch, der quasi nur Leute so vernichtet und tötet, was ihm in den Sinn kommt. Oder selber eben schlimme Dinge passieren. Aber das ganze politische Drumherum fehlt halt.
Es kommt immer sehr dazu.
Natürlich nicht komplett, aber es ist bei der Serie noch deutlich offensichtlicher gestaltet.
Mhm. Wir werden es nicht klären.
Ja, das ist immer sehr unzufrieden, wenn man damit endet.
Schreibt uns doch, wie ihr das seht, einfach in die Kommentare, am besten zu dieser Folge, filmmagazin.audio, kann man einfach drunter kommentieren. Ihr müsst auch nichts weiter machen als, ich glaube, euer Name und eure E-Mail-Adresse.
Genau. Und sagt uns einfach, wenn ihr The Boys die dritte Staffel jetzt gesehen habt, ob ihr das nachvollziehen könnt, dass man die Serie auch so verstehen könnte, dass man sie wirklich für voll nehmen könnte oder auch den bösen Charakteren quasi, dass die Serie das auch irgendwie offen lässt, dass man diese auch gut finden könnte oder dass die Serie nicht zu wenig macht, um die Bösen wirklich auch als böse zu charakterisieren. Kann man vielleicht auch sagen, weil vielleicht Anti-Helden auch immer so ein nice way out ist, um nicht wirklich all aktive Bösewichte zu gestalten, sondern so ein bisschen die auch ein bisschen interessant zu gestalten. Deswegen macht man sie als Anti-Helden, die vielleicht ein bisschen missverstanden sind.
Ja. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Gut, Comics ist ein gutes Stichwort für meine Geschichte, denn das weiß man auch, wenn man das Filmmagazin guckt, guckt. ich bin ja so ein bisschen ein großer Anime-Fan, würde ich sagen, und mir ist da wieder was untergekommen, worüber ich gerne reden möchte. Schon länger. Ich habe eine Serie angefangen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Monaten schon, oder? 2, 3 Monate ist es jetzt her, da warst du da. Da habe ich dir mal dann abends 2 Folgen von einer Serie geguckt, die ich gerade damals frisch entdeckt hatte. Da war, glaube ich, 1. Staffel habe ich da geschaut. Die heißt Kaguya-sama Love is War, also Liebe ist Krieg. Und es ist tatsächlich, ich bin, was die Anime-Seite angeht, wenig unterwegs in so, gibt es ja auch ganzes Genre, so romantische Komödien, ne, also, oder Animes. Und da bin ich relativ wenig unterwegs drin, das hat mich nicht so abgeholt und ich muss auch sagen, das ist so mein erster, der mich so richtig geflasht hat und würde auch tatsächlich mein Pick of the Year.
Also
es sind, ja, es sind dieses Jahr ja auch einige große Produktionen schon rausgekommen. Wir haben Attack on Titan gesehen, die 4. Staffel Part 2. Wir haben tatsächlich, und das ist eine harte Competition, wir haben Demon Slayer die 3. Staffel gesehen die 2. Staffel, glaube ich. Und trotzdem würde ich den...
Und ich habe auch in meinem Feed kam irgendwie Chainsaw Man, soll irgendwie auch ganz toll sein.
Ja, habe ich jetzt auch gehört, das ist relativ neu, glaube ich. Oder kommt jetzt erst noch, oder die ersten 2 Folgen. Dann haben wir Spy Family gehabt, das ist auch ein toller Anime, ein guter Start. Also dieses Jahr hat viele gute Animes parat gehalten, aber Kaguya-sama ist nicht dieses Jahr gestartet, aber die 3. Staffel ging an den Start dieses Jahr. Ist meine Entdeckung dieses Jahr, weil ich habe selten einen Anime gesehen, in dem so viele verschiedene Dinge so richtig gemacht werden und mich so abgeholt haben. Vielleicht muss man erstmal ganz kurz sagen, worum geht's. Er spielt an einer Schule, das ist jetzt mal nichts Ungewöhnliches. Er spielt an einer Elite-Schule tatsächlich, wo nur die absolute Elite der japanischen Gesellschaft ist und es gibt so eine Quote für Leute aus, sagen wir, Arbeiterfamilien, die besonders klug sind, ne, die dann sozusagen über ihr Können und ihr Talent.
Ja, die dürfen auch die da dürfen sein, dann aber auch halt kommen. Nicht nur.
Was natürlich auch zu einer interessanten Frage und Konstellation führt. Jedenfalls sagt man sozusagen, also es geht los, das Setup ist, diese Schule, wer an diese Schule geht, der wird in 20 Jahren regieren diese Leute das Land. So, ne, das ist so der Punkt. Aber darum geht es gar nicht so sehr. Also es geht nicht eigentlich geht es nicht darum, weil der Grundplot, wenn man das in einem Satz zusammenfassen muss, ist, ein Schüler und eine Schülerin lieben sich, können sich es aber nicht sagen und wollen den jeweils oder die andere dazu bringen, dass sie oder er dann jeweils die Liebe gesteht.
Da kommt dann der Kriegsaspekt so ein bisschen drin, weil man sich in einem Wettkampf befindet.
Genau, also ein YouTuber, Mother's Basement, verlinke ich mal, hat ein ganz langes Video und eine Analyse dazu gemacht, hat es eigentlich ganz schön beschrieben, der beste Kampf-Anime ohne Kämpfe. Weil es geht im Prinzip die ganze Zeit darum, dass die beiden sich auf so einer mentalen Ebene battlen, um den jeweils anderen zu einem Liebesgeständnis zu bewegen. Und das ist humorvoll, das ist kurzweilig und trotzdem tiefgründig. In jede Folge, das trägt auch zu dieser Kurzweiligkeit bei, jede Folge immer so 20 Minuten, ne, ist nicht eine Geschichte, sondern ist aufgesplittet in 3 kurze Untergeschichten, also 3 kurze Kapitel, in denen jeweils ein kurzer Ausschnitt aus dieser aus dem Schulalltag gezeigt wird, wo es dann mal, es geht mal um, weiß nicht, sie machen ein Brettspiel und versuchen sich auszustechen. Mal sind französische GastschülerInnen da und man muss mit denen irgendwie umgehen. Dann muss man mal ein Fest organisieren oder eine wichtige Prüfung steht an. Und das sind immer so kleine Häppchen und immer geht es um einen Kampf zwischen den beiden. Nicht jedes Mal, weil wir bekommen, und das ist dann ein weiterer wichtiger Punkt, wir bekommen dann ein ganz großes Portfolio an anderen Figuren, Charakteren will ich sagen, weil Figuren trifft es nicht, Charakteren dazu, die eigene Geschichten haben und erzählen und die dann erzählt werden. Und aufgrund dessen, dass du immer 3 pro Folge erzählen kannst, kannst du natürlich in 3 Staffeln, auch wenn es nur insgesamt ich weiß gar nicht, 50 Folgen sind oder so, kannst du natürlich eine unglaubliche Bandbreite an Geschichten erzählen. Weit über 100 Geschichten, was da auch nochmal dazu beiträgt, dass es so spannend ist. Und ich würde mal mit den Figuren anfangen, weil, nee, mit den Charakteren anfangen, weil da liegt für mich so ein wichtiger Punkt, weil oftmals, und das finde ich im Anime tatsächlich noch verstärkt, wird mit bestimmten Prototypen gearbeitet. Ne?
Wo so ein Charakter quasi ein Charaktermotiv oder eine Eigenschaft hat, die für die er steht, das ist quasi ganz eher genau. Personifiziert Neid oder das, so zum
das,
Beispiel.
Das
die
Neidfigur. Genau, das gibt es natürlich, in anderen Genres auch, logischerweise. Aber ich finde es bei Animes nochmal ganz stark, fokussiert auf bestimmte Charaktertypen. Da gibt es ja auch Begriffe dafür. Ne? Tsundere ist zum Beispiel so einer von einer meistens, also einer weiblichen Figur, die immer so den Hauptcharakter nervig findet, kacke findet, blöd findet. Und wenn ihr jetzt mal an eure, die ich euch jetzt mal unterstelle, eure RTL 2 Vergangenheit mit Animes in den 90ern zurückdenken lasse, dann fallen euch da sicherlich Leute ein, die immer so ein bisschen nervig sind. Und da wurde ich dann trotzdem so eine Liebesgeschichte. Sie hassen den Hauptcharakter, aber sie lieben ihn auch und so. Also das ist so ein Beispiel dafür. Und die gibt es natürlich in diesem Anime auch, aber nicht nur. Also das ist natürlich ein Teil von bestimmten Charakteren, die aber noch ganz viele andere Sachen haben. Und manchmal brechen die, gerade in dem Fall von Tsunade wird es auch gebrochen, indem man das dann auch sagt. Zum Beispiel, es gibt so eine Szene, wo eine Figur kommt rein in dieses Schülersprecherzimmer. Also die sind im Schülerrat, das ist sozusagen das Vehikel ist, dass die zusammen im Schülerrat sind. Er ist der Schülersprecher und sie ist die stellvertretende Schülersprecherin. Und der Rest der Hauptcharaktere sind in diesem Schülerrat. Und da kommt eine andere Figur rein, so ein Nebencharakter. Und sagt dann einer, ja, Tsunade Senpai ist wieder hier. So, ne? Also man geht dann auch offen mit diesen Sachen um. Und ich will gar nicht zu viel verraten, weil es lohnt sich echt, das anzugucken. Also für die Figuren lohnt es sich zum einen, es lohnt sich aber auch für diese Genrebrüche eben, ne? Denn es sind Anteile auch aus, nicht nur bei Figuren, sondern es sind auch Anteile aus verschiedenen Genres zusammengemischt. Ne? Du hast Shonen natürlich, wenn du diese Kampf-Animes hast, also fokussiert auf ein männliches, jüngeres Publikum. Du hast aber diese Romantic-Anteile und noch ganz viele andere. Ne? Du hast aber auch aus ganz anderen Mediengattungen hast du Sachen drin. Natürlich sind da viele Zitate zu anderen Animes drin, aber du hast zum Beispiel auch Referenzen auf Videospiele. Das kann mal direkt sein, indem plötzlich ein Kampf ausgetragen wird wie in so einem Brawl-Spiel, also wo dann so eine Lebensanzeige angezeigt wird und dann wird es so ad absurdum getrieben. Dann hast du aber auch zum Beispiel mal ein Rap-Battle. Das ist wahrscheinlich der beste Anime-Battle der Welt irgendwie. Ist ein Rap-Battle in dieser Folge. Ist mega aber geil.
Sind dann so die Folgen, stehen dann so die Folgen für sich relativ und erzählen dann so eine abgeschlossene Handlung und dann wird in der nächsten Folge gar nicht mehr so drauf eingegangen oder sind die schon fortlaufend?
Naja, also es ist eine Mischung. Also du hast schon, es sind auch viele abgeschlossene kleine kurze Geschichten dabei, aber es geht nicht anders, als die nacheinander zu gucken, weil viele von denen auch aufeinander aufbauen. Du hast natürlich auch an vielen Stellen so einen Punkt, um den kommst du nicht drum rum, wo du so ein Reset der Situation zwischen den beiden hast, weil oft stehen sie kurz davor, sich ihre Liebe zum Beispiel zu gestehen und dann wäre ja sozusagen die Serie zu Ende. Und dann gibt es dann am Ende wieder so einen kurzen Reset und das kann manchmal auch schon richtig nervig sein. Du denkst, ich will jetzt aber endlich, ich will jetzt mal endlich meinen Relief haben. Der kommt wird natürlich ewig nicht.
Was ist eigentlich der Grund, warum sie sich nie einfach Liebe gestehen können?
Also ist eigentlich ganz geil, weil die haben beide ähnliche Gründe, aber auch so ein bisschen unterschiedlich. Man muss dazu wissen, er ist einer dieser Schüler, die nur über diese Leistung.
Also aus der Arbeiterklasse.
Aus der Arbeiterklasse sozusagen, der sich komplett hochgearbeitet hat und auch ein Genie ist tatsächlich, ja. Ne? Sich durchbeißt und selbst wenn er Sachen nicht kann, die versucht zu lernen und so weiter, was auch für eine ziemlich lustige Konstellation sorgt. Und sie kommt aus eigentlich der einflussreichsten Familie Japans, die in allen Bereichen ist, die unendlich viel Geld hat, die eigentlich die politische Macht hat und die, sag mal, mit den allen Chancen auf die Welt kommt, aber natürlich auch die Zwänge hat, die diese Familie ihr am Ende auferlegt. Ne? Das Ganze geht, und das fand ich auch interessant, das Ganze geht zurück auf eine, Kaguya ist der Name von so einem japanischen Märchen, sage ich mal, wo es auch schon darum ging. Da komme ich gleich noch dazu. Und für sie wäre es sozusagen, das ist der Anfangswort, für sie wäre es unter ihrer Würde, wenn sie sich auf die Knie werfen würde und ihm ihre Liebe gestehen würde. Er muss das machen. Und er hat Angst davor, dass von ihr so ein abschätziges, ist ja niedlich, du liebst mich, zurückkommt.
Also auch seine Würde im Prinzip.
Er hat, ja, genau.
Also
er
so kann beides sich, so Würde, ja, Dinge und Ehre, Ehre und Würde.
Ja, und dabei gehen die halt durch alle Phasen der Pubertät, durch die man gehen kann, mit allen Klischees, die man hat und was weiß. Also es ist eine tolle Serie, die man sich echt mal anschauen sollte, weil die hat auch so viele Kleinigkeiten drin, die mit so viel, und das ist, glaube ich, mein Punkt, der mich so fasziniert an der Serie, da fließt so viel Popkultur mit rein, da fließt so viel mit Fingerspitzengefühl verteilte, hintergründige Gags und Kleinigkeiten mit rein, die eigentlich mit der Story an sich nichts zu tun haben, wo ich mir dann so denke, wie aufwendig an allen Stellen muss das sein. Das ist nicht nur visuell. Die visuell ist auch toll umgesetzt. Aber es ist halt auch in dem, wie die Geschichte erzählt ist. Und da geht sie, glaube ich, dann auch nochmal über den Manga hinaus, weil du kannst, bestimmte Sachen sind halt, die kannst du in einem Manga nicht so erzählen, wie bei dieser Rap-Folge beispielsweise, dass die das in so einem Park, der ist so kreisrund angelegt. Und irgendwann gibt's so eine Draufsicht auf den Park. Und der Schnitt in das nächste Bild ist kein Schnitt, sondern man sieht, wie Hände auf diesen Park kommen und diesen runden Park als Turntable verwenden. Das geht halt in einem Manga nicht so richtig. Also ne, das ist so ein bisschen so Kreativität, die da reinhaut, die einfach wirklich beeindruckend ist. Und ich, mir war es wichtig, jetzt sozusagen diese Folge mal zu besprechen, diese Serie zu besprechen, weil jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sie zu gucken, denn es gibt ja jetzt 3 Staffeln. Die dritte ist jetzt seit 3 Wochen, 4 Wochen oder so zu Ende. Und am Ende der dritten Staffel, und wenn ihr nicht gespoilert werden wolltet, ich sage nichts Konkretes, aber es gibt am Ende der dritten Staffel so eine Art ersten kleinen Relief, mit dem man relativ zufrieden rausgehen kann und sagen kann, also man könnte sogar die Serie beenden. Sie wird nicht beendet, es ist schon eine 4. Staffel bestellt, was ich toll finde, weil es sind noch so viele Nebengeschichten, die weiter erzählt werden müssen, unbedingt müssen. Aber es ist ein Punkt, wo man sagen kann, ich bin cool damit, und es ist nicht wieder so ein 100%iges Reset, weil Sachen passiert sind, die kann man nicht wieder zurücknehmen. Endlich mal. So. Und deswegen ist gerade ein guter Zeitpunkt, diese Serie zu gucken, tatsächlich. Und was ich unbedingt auch noch sagen wollte, ist, dass, was ich auch so spannend fand an der Geschichte, oder nicht nur an der Geschichte, sondern an den Figuren in der Serie, ist, dass sie es immer schafft, auch so ein bisschen gesellschaftskritisch um die Ecke zu kommen. Ne? Das geht schon mit dem Setup mit dieser Schule los, dass man eben auch kritisiert, es gibt quasi eine Quote für Leute, die nicht aus erhabenen Familien kommen, aber es ist halt nur eine Quote, und die müssen 5-mal so viel leisten wie alle anderen. Dass du auch auf so, es gibt so Figuren, die bestimmte Charaktere, die verschiedene Positionen in dieser Schule einnehmen, ne? Die man auch auf die reale Welt übertragen kann, die sehr spannend sind. Aber es gibt auch, und das ist auch so ein Punkt aus diesem Video, das ich vorhin schon angesprochen habe, es geht auch, sie nimmt scheinbar an bestimmten Stellen auch Anklang an eine japanische Studentenbewegung, die es mal gab, Studierendenbewegung, die das System in Frage gestellt hat in Japan. Und es gibt so ein paar Punkte in der Serie, wo man das ansetzen kann.
Also das Bildungssystem oder
nee,
alles?
Nee, insgesamt alles. Insgesamt, also, okay. Also wirklich Kapitalismuskritik im Prinzip. Japan hat ja auch eine sehr bewegte kapitalistische Geschichte, kann ich mal sagen.
Kann man so sagen, ja.
Die das kritisiert, ne? Eine sozialistische Studentenbewegung im Prinzip. Wird so ein bisschen angesprochen, nicht ausgesprochen, aber ja,
und von den Erzählungen, von den 2 Folgen, die ich, glaube ich, jetzt gesehen habe, oder auf jeden Fall eine Folge, dann dieses ganze Ehre-Ding und Würde, das ist sowieso was in vielen Animes auch immer Teil ist und auch Teil, glaube ich, der japanischen Kultur, soweit ich das einschätzen kann, ja auch immer eine große, große Rolle spielt, und das häufig, wenn dir die Ehre genommen wird in einem in Japan oder in einem Anime oder in einem Film, dann ist das immer das eigentlich schlimmer als der Tod.
Ja.
Ne, weil das ist dann sogar die Generation nach dir ist davon betroffen, weil das ist ja ehrenlose. Ich weiß gar nicht, wurde das so sehr dann auch in der Serie diskutiert, ob dieses Konzept der Ehre und Würde eigentlich so sinnvoll
das,
ist?
Das ist ein Punkt, das da auch sehr angesprochen wird. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie, ne, sondern ist, natürlich ist der Status, den du in der Schule hast, da gibt es eine Figur, die sehr interessant ist und die da genau passt. Das ist sozusagen, eigentlich ist es der beste Freund des Schülersprechers, der auch im Schülerrat ist, der tatsächlich in den ersten 5, 6, 7 Folgen gar nicht vorkommt. Du weißt gar nicht, dass der Teil des Schülerrats ist, weil er immer im Hintergrund ist und macht eigentlich nur so ein bisschen die Buchhaltung. Und er ist aber eine ganz, ganz wichtige Figur. Der ist eigentlich so ein, was man sagen würde, Otaku. Und er hat auch eine Vorgeschichte, also weil es wird immer so negativ als Nerd, ne, im negativen Sinne gesehen, jemand, der sich zurückzieht, der nur irgendwie in Animes und Mangas lebt und der nicht mit Personen reden kann, der keine soziale Interaktionsfähigkeit hat, lange Haare, die bis ins Gesicht hängen. Und so tritt er am Anfang auch auf, macht auch, und das ist natürlich auch ein spannender Punkt, die ganzen Charaktere entwickeln sich natürlich auch, ne? Und er auch. Und er ist, glaube ich, da, weil er hat eine Vorgeschichte, die ist ganz schön schwierig. Und da geht es auch viel um Ehre und um das Bild, das andere von ihm haben. Dann könnte man auch darauf irgendwie projizieren. Und trotzdem schafft die Serie so kleine Geschichten, die man irgendwie, die jeder nachvollziehen kann, zu erzählen. Ne? So Kleinigkeiten aus dem Alter. Es gibt so eine Folge, wo Kaguya, die ja so eine verschlossene, sehr, also die immer sehr auf ihrem Familien, Duktus folgen sozusagen immer sehr würdevoll, ne? Sie ist auch so eine Figur, die da perfekt für passt. Ansehen und was weiß ich und ja keine Gefühle zeigen, dann natürlich auch überfordert ist mit ihren Gefühlen, wenn sie welche hat oder wenn sie merkt, oh, ich habe hier ein Gefühl, an emotion.
Oh mein Gott, ja. Was ist das?
Ja, genau. Wo sie ein Handy, sie hat lange Zeit ein altes Handy, das aber Fotos machen kann und macht damit Fotos und irgendwann fällt das aber runter, geht kaputt und alle Fotos sind weg und sind nicht wiederherstellbar. Fotos von ihren Freunden vom Schülerrat und das macht sie fertig. So, das sind so Kleinigkeiten, die kann man nachvollziehen irgendwie. Also ja.
Ist auch sehr, ne, dass dann sowas Unspektakuläres, ne, wie das in Kamera kaputt geht, dass dann das aber so bedeutend sein kann und dass es auch in der Serie, also dass es nicht langweilig ist.
Und die Serie lebt von diesem Unspektakulären, das aber spektakulär aufgeblasen wird, wozu, und dann, da habe ich fast die wichtigste Figur, wenn ich sagen, wirklich Figur vergessen, diese Serie hat einen Erzähler. Eigentlich ist es eher ein Kampfansager. Der ist so wie so eine Ringstimme, der macht in vielen Folgen das Setup. Erklärt Hintergründe und ist immer, also super lustig auch einfach und so schafft man es natürlich auch, Kleinigkeiten wie ein Brettspiel aufzublasen, wenn dann so kommt, es kommt eine Figur rein, die will ein Brettspiel spielen, Spiel des Lebens, so eine Art Abwandlung von Spiel des Lebens und dann plötzlich kommt der Ansager mit seiner tiefen Stimme, der erklärt im Ernstesten, warum, und dazu kommen so Kriegsbilder, warum das Spiel des Lebens der heftigste Kampf der Welt ist.
Es ist das Spiel um mein Leben. Oder?
Ja, genau.
Das heißt ja auch so.
Also es ist, also wirklich muss man, ist toll. Ich weiß gerade gar nicht, das will ich jetzt aber nicht schuldig bleiben. Ich will nur mal, mal kurz schauen, wo man die gucken kann, außer auf Crunchyroll. Auf Crunchyroll sind alle Folgen, also es gibt ja jetzt eigentlich auch nur noch Crunchyroll, was Animes angeht. Mehr ist ja nicht mehr.
Yay!
Monopol. Supi. Ich guck mal ganz kurz, Kaguya Sama Love is War. Da ist es. Crunchyroll. Also Wakanim hat auch 3 Staffeln, aber die sind ja jetzt auch gekauft worden von Crunchyroll. Also ja. Sorry, not sorry, ihr braucht Crunchyroll.
Tja.
Es ist, wie es ist. Oder ihr kauft es euch. Lohnt sich. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, habe ich meine Zeit genutzt, um einen Werbeblock für Kaguya Sama zu machen.
Man könnte wahrscheinlich auch nur 3 weitere Folgen dazu machen.
Auf jeden Fall. Ich habe euch viel erspart. Das Video von Mother's Basement, was wir in die Show Notes packen, das geht 1:14. Ist eine gute Analyse. Aber da sind wirklich Major-Spoiler drin. Schaut's euch an. Wir haben noch so eine kurze Kategorie am Ende, die wir jetzt mal antesten wollen in Zukunft, wo wir so ein paar kleine Themen anreißen, wenigstens ganz kurz, was so in der Filmwelt, Branche irgendwie, was im Internet gerade so auf Reddit los ist.
Was ist auf Reddit los?
So heißt sie nicht.
Boomer gehen ins Internet.
Ja, Boomer gehen ins Internet. Was geht auf Reddit? Wo wir einfach nur so kurze Sachen mal ansprechen wollen, wo wir überlegen, vielleicht mal irgendwann eine längere Geschichte dazu zu machen, die so passiert sind in der letzten Zeit, die uns so aufgefallen sind. Und da hattest du ja so ein paar Meme-verdächtige Sachen.
Ich hatte mal eine Folge ja gemacht zu die Beziehung zwischen Memes und Film und Serien und dass das nicht einfach nur so lustige Bildchen im Internet sind, sondern auch sehr einen Einfluss haben können.
Könnt ihr euch
die
anhören.
Kultur, ne? Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr viel spannender Phänomen. Und da gab es jetzt in letzter Zeit so zwei Sachen, die dann nochmal super reingespielt haben. Es gibt zum einen der Minions-Film ist ja jetzt nochmal raus, also neuer Minions-Film, Minions und die Suche nach dem Superboss, Endboss.
Keine Ahnung.
Also wo halt die Minions dann, das ist ein Prequel zu den Ich einfach unverbesserlich Film, wo dann die Minions das erste Mal auf Gru treffen. Und das ist tatsächlich auch ein Meme oder eine, weiß ich nicht, so ein, ja, aber doch, man kann es, glaube ich, ein Meme schon nennen, im Internet entstanden, dass halt dann erwachsene Leute im Anzug sich diesen Film anschauen und quasi ins Kino gehen und sagen, wir wollen uns den Minions-Film anschauen, weil sie dann irgendwie eine lustige Vorstellung. Und da gibt es wirklich auf TikTok und so und auch auf YouTube mehrere Videos schon, wo halt wirklich vor allen Dingen junge Männer in Anzügen zu Dutzenden in diesen Film gehen, das Kino besuchen und sie dann auch dabei filmen, wie sie an die Kasse gehen und sagen, wir wollen den Minions-Film uns anschauen und dann auch ins Kino oder in den Kinosaal gehen und wenn der Film losgeht, auch alle so klatschen, ganz höflich, weil das sind, die haben schon das erste Mal mit Minions und ich einfach unverbesserlich als Kind oder so gesehen und das ist quasi eine sehr lustige Vorstellung, dass sich quasi erwachsene Männer diesen Film anschauen, aber hat wohl funktioniert, weil der Film ist sehr erfolgreich, deswegen liegt vielleicht auch ein bisschen an diesem Meme und andererseits, wo es nicht so funktioniert hat, war bei Morbius diese Comic-Verfilmung mit Jared Leto. Der war ziemlicher Flop finanziell und der ist ja auch 3000 Mal verschoben worden, wegen auch Corona. Und man hat schon vorher gedacht, der sieht übelst langweilig aus. Ja. Wer will den sehen?
Sag den doch ab.
Sag den doch einfach ab. Und deswegen ist schon im Vorfeld ist schon so ein bisschen so ein Meme geworden. Ja, das wird, wo man das ironisch spricht, indem man sagt, das wird der erfolgreichste Film aller Zeiten, der wird 3 Trilliarden einspielen, 10-mal so viel wie Avengers Endgame und Morbius ist sowieso der stärkste und beste Charakter aller Zeiten und da gab es dann quasi so Fake-Fans von diesem Film und dann als der Film rauskam, gab es dann einen Tweet, war es glaube ich, der dann auch viral gegangen ist, wo dann jemand gesagt hat, ja, ich fand die beste Stelle irgendwie im Film, als Morbius seine Catchphrase gesagt hat, das ist nämlich It's Morbian Time und diese Catchphrase gibt's gar nicht, ne? Und das ist halt so auch eine lächerliche Catchphrase, dass die, man nicht jeder sieht, dass es nicht echt sein kann, aber es hat dann auch ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt, wo dann diese 1000 Varianten von dieser Catchphrase irgendwie genannt wurden. Auf Twitch gab es Streams, die quasi den Film 24/7 laufen ließen und dann die Leute im Chat die ganze Zeit kommentiert haben, oh, wann kommt endlich die Stelle, wo er It's Morbin Time sagt. Und das hat dann irgendwie vielleicht dazu geführt, weil der Film ist tatsächlich, nachdem er gefloppt ist, im Kino hat Sony gesagt, okay, wir bringen den nochmal für ein Wochenende raus, für ein paar Tage, bringen den nochmal irgendwie in mehrere tausend Kinos in den USA raus, weil irgendwie die Leute sprechen ja darum. Ich weiß nicht, ob die Social-Media-Redaktion das irgendwie falsch interpretiert hat, dass das eigentlich die Leute sich nur lustig gemacht haben in einem Film, aber er kam nochmal ins Kino, aber war wieder ein Flop. Also hat nicht funktioniert, was natürlich noch mehr die Meme-Schleuder angestachelt hat. Und das Ganze ist jetzt schlussendlich damit mehr oder weniger geendet, dass wirklich auch Jared Leto selbst auf seinem Twitter-Kanal ein Video veröffentlicht hat, wie er sich das Drehbuch von Morbius 2 durchliest, also dieses Fake-Drehbuch, das gibt es wahrscheinlich noch gar nicht, ich hoffe nicht, dass es einen zweiten Teil davon gibt, aber der Titel des zweiten Teils ist natürlich Morbius 2, It's Morbin Time. Und deswegen, damit war dann der Gag, glaube ich, auch durchgespielt, erstmal gucken, aber es gibt schon Abwandlungen davon, dass irgendwie andere Charaktere, dass irgendwie auch wenn Indiana Jones irgendwie sagt, ist seine Catchphrase ist dann It's Jones Timing oder so oder It's Indiana Timing oder so. Da gibt es dann auch Varianten davon. Deswegen, das gab es auf jeden Fall auch, das wäre auch ein sehr schönes Beispiel gewesen. Wäre auf jeden Fall auch spannend zu sehen, ob Sony intern das irgendwie den Gag nicht verstanden hat oder ihn verstanden hat und trotzdem es probiert hat, den Film nochmal rauszubringen, aber es hat wieder nicht funktioniert. Deswegen hätte das sehr gut auch reingepasst.
Das Internet. Ja, letzter Punkt für heute auch noch, das Internet. Streaming in der Krise, Fragezeichen, könnte man drüber schreiben. Globale Streamingdienste strugglen gerade so ein bisschen. Netflix hat viele Mitarbeitende.
Vor allen Dingen Netflix, ne?
Hat viele Mitarbeitende entlassen. Auch HBO Max musste zahlreiche Produktionen, weltweite Produktionen stoppen oder hat gestoppt, auch europäische Produktionen, weil sich viele offenbar, wer hätte das gedacht, nicht refinanzieren. Lange Zeit hat man ja gedacht, dass Streaming-Dienste aufgrund der weltweiten Vermarktung von Inhalten unendlich viel Geld für unendlich viel Content haben. Ist die letzten Jahre ja offensichtlich gewesen, dass auch in kleinste Produktionen richtig viel Geld reingepumpt ist und man vermeintlich nicht von der Quote abhängig war oder von Zugriffszahlen, dass sich gewisse Dinge aber auch refinanzieren müssen, zeigt sich, glaube ich, jetzt ganz gut. Ja. Und ja, es gibt einen guten Kommentar auf dwdl.de, dem Medienbranchendienst von Thomas Lückerath, der das mal so ein bisschen, verlinken wir auch, der das so ein bisschen zusammenfasst, heißt Zeitenwende im Streaming, die Fantasie weicht der Realität. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt. Also es gab ja auch so eine Phase, wo ein Streamingdienst nach dem anderen an den Start gekommen ist. Viele davon gibt es schon gar nicht mehr.
Einen, der war nur 3 oder 4 Wochen war der online.
Ja.
Weil die irgendwie auch aufgekauft wurden von einem größeren und dann die direkt den abgesägt haben.
Kennst du noch Watch Ever? Französischer
Streamingdienst. War das das von Til Schweiger, wo Til Schweiger Werbung für gemacht hat?
Ja, ja, doch, kann sein. Dass er Werbung dafür gemacht hat, kann sein. Ja, also gibt es nicht mehr. Der einzige, wo ich dachte, dass es nicht klappt, wo es aber klappt, ist Disney Plus, weil die halt offenbar genug Kohle und genug Rechte haben,
um das können auch eine Weile Verlust machen, das interessiert die relativ viel.
Genau, aber wenn es darum geht, sich zu refinanzieren, dann scheinen jetzt irgendwie andere Zeiten aufzuschlagen. Das Problem, was damit einhergehen könnte, ist, dass sich natürlich auch eine Infrastruktur dafür geschaffen hat. Ne? Also dass bestimmte, also viele Produktionsfirmen auch sehr von Netflix-Aufträgen profitiert haben. Tatsächlich Gießkannenprinzip. Und was machen die, wenn es kein Geld mehr gibt großen Streaming?
Weiß ich, bei Netflix immer sehr spannend, da gab es auch so ein Interview, wo das einer sich dann auch so gerechtfertigt hat, jetzt für die Kürzungen ist ja auch der Aktienkurs sehr stark eingebrochen, weil dann doch die Wachstumserwartungen nicht erfüllt werden konnten. Dass halt die gesagt haben, ja, die können es eben nicht mehr machen, dass sie halt irgendwie wie bei The Irishman, dass sie irgendwie große Hollywood-Legenden und auch bekannte Regisseure und andere Filmemacherinnen engagieren und denen einfach Geld in die Hand geben, sehr viel Geld, und die machen einfach mal was. Weil jetzt im Falle von Irishman hat das gut funktioniert. Also ich finde,
ja, aber hat halt auch in 90% der Fällen Filme nicht funktionieren. Es gibt
Ich finde krass, wie viele sehr gute Filmemacher und Filmemacherinnen Netflix wirklich Geld gegeben hat und die einfach ein Projekt machen konnten, aber wie viele durchschnittliche Filme dabei entstanden sind. Wo ich dann mich frage, was ist da hinter den Kulissen schiefgelaufen? Gibt es ja immer mal wieder. Und auch so diese ganzen, hier diesen Ryan Reynolds, The Rock, Film, Red Notice und so, auch absolut vergessenswert. Und es gibt, ich habe die auch schon 80-90% dieser Netflix-Filme auch vergessen, obwohl das eigentlich am Anfang immer cool klingt und auch so ein, zwei Namen, wo man sagt, und da ist wahrscheinlich auch, die müssen auf Produzentenseite, glaube ich, da auch mal irgendwie was Neues gestalten, weil das so häufig dann irgendwie das Geld alleine und die kreativen Menschen reichen eben doch nicht aus. Du brauchst dann noch irgendwie in Leute dann noch, die sagen, das können wir machen, das können wir eben nicht machen und die das auch häufiger beobachten, weil zum Beispiel HBO bekommt das ja dann doch besser hin. Die sind ja wirklich eigentlich da, wo man wirklich sagen, wenn da, das ist eine HBO-Serie, das hat ja immer noch einen Qualitätsstandard. Wie gesagt, natürlich nicht alles, aber noch deutlich besser als bei Netflix, wo ich mal sagen muss, die haben ja eigentlich das Geld und dass sie sich vielleicht noch Leute irgendwie holen, die das stärker kontrollieren und eben nicht einfach alles machen, nur damit sie erstmal Content haben. Ja. Es kann eben auch mal vielleicht eine Woche kein neuer großer Netflix-Film kommen.
Ist halt die Frage, ob dann die Angst nicht besteht, dass Leute dann sich umschauen. Aber wobei die Frage ist, ist die Angst berechtigt? Weil natürlich, ich gucke jetzt nicht nur bei Netflix, was mache ich? Ich weiß nicht, wie es ist. Es gibt sicherlich viele Leute, die haben nur ein einziges Streaming-Abo und das ist Netflix. Vor allem in der älteren Generation, glaube ich, die sich sowieso schwer tun mit Internet-Abos. Für die Netflix gleichbedeutend ist mit Streaming.
Gibt es sicherlich auch. Aber ich frage, ob die das dann so sehr interessiert.
Ja, die Frage ist, ob sie die Position nicht verlieren wollen, weißt du?
Indem sie halt immer ein neues raus. Hauptsache Content.
Hauptsache raus.
Ja, das wird sicherlich auch schon funktionieren, aber ich glaube, auf lange Sicht kann ich mir vorstellen, dass die eigentlich da, wenn die halt 30-40% weniger Filme und Serien raus, also vielleicht in der Breite ein kleines bisschen rausgehen und dafür mehr Highlights machen. Weil ja zumindest das ist das HBO, glaube ich, Prinzip mehr, dass sie dann diese Leuchtturmprojekte halt haben. Du kannst ja dann immer noch auch viele kleinere Sachen machen, aber vielleicht nicht jede kleine Serie, dass die immer 13 Folgen haben muss und 50 Minuten geht, dass man auch mal...
Dass man vielleicht eher wieder, also vielleicht passiert auch, dass man eher in Richtung Piloten wiederkommt, dass man einfach...
Kann man auch machen,
einfach eine Sache, eine Folge produziert. Oder 13 Serien, jeweils eine Folge produziert und sich dann für eine entscheidet.
Dann kommen wir wieder, eigentlich, ne, das
sind eigentlich wir eigentlich wieder in den 70ern.
Ja, wieder sind wir dann im Fernsehen, im linearen Schauen. Aber am Ende kannst du sagen, ja, hat er auch irgendwie also teilweise funktioniert. Und vielleicht ist das auch ein Weg für Netflix, weil die wollen jetzt auch Werbung und so einführen, ein werbepflichtiges Abonnement, was günstiger, glaube ich, ist, aber dann dafür guckst du halt Werbung dann vor den, von der Folge. Ne? Also es, irgendwie kommt das Fernsehen, auch wenn man gesagt hat, lineares Gucken ist tot, aber es kehren doch ein paar Elemente dann doch irgendwie zurück.
Wer hätte das gedacht? Das ist ja bei YouTube auch so. Naja, gut. Ja. Schön, war gut, mal wieder eine Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das ist der Plan. Schön, dass ihr wieder da wart, dass ihr wieder den Podcast gehört habt. Wir sind, das versprechen wir jetzt mal an der Stelle, wir sind trotz Sommerloch und alle anderen machen Sommerpause, wir sind für euch da.
Auf eurem Ohr.
Auf eurem Ohr. Also wenn ihr Content sucht hier und wenn Freunde von euch, Freundinnen von euch Content suchen,
ja, da sind wir.
Sagt gerne, wir sind da. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau.
Bis dahin.
Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.